Ja, vielen Dank auch für die sehr schöne Einführung. Ich bin von den Veranstaltern gebeten worden, etwas über Hegel zu sagen. Und das ist keine ganz leichte Aufgabe in diesem Kontext. Auch der vorhergehende Vortrag hat das, glaube ich, noch einmal sehr schön gezeigt. Die Frage, unter der ich versucht habe, das zu bündeln, hat Dirk Hommrich gerade noch einmal erwähnt, was radikale Demokraten von Hegels Liberalismuskritik lernen können. Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn man könnte ja die weitere Frage stellen, ob nicht Linkshegelianer und Marxisten alle relevanten Lektionen aus Hegels Liberalismuskritik längst gelernt haben. Gibt es denn überhaupt noch irgendetwas, was man von Hegel lernen könnte, was nicht bereits gelernt wurde? Nachdem Marx Hegel auf den Kopf gestellt hat und das, was bei ihm in seiner Kritik der Hegelschen Staatsphilosophie die wahre Demokratie heißt und gegen Hegels Mystifizierung des Staates ausgespielt hatte, hatten Marxisten und Postmarxisten ihr Grundmotiv für eine radikaldemokratische Politik gefunden, deren grundlegendsten Einsichten zwar irgendwie Hegelschen Denkfiguren und sicherlich auch seinen Analysen der modernen Gesellschaft verpflichtet waren, ohne dass man jedoch einfach von einer Fortsetzung Hegels sprechen könnte. Für die marxistische Tradition gilt daher, dass ihr Verhältnis zu Hegel ambivalent war. Einerseits galt er als der wichtigste Analytiker der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Das hat ja, was das bedeutet, hat ja Michael Hinz vorhin noch mal sehr schön in Erinnerung gerufen. Also er galt einerseits eben als Analytiker der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Widersprüche, aber als Referenzpunkt kann Hegel nur ex negativo Anspruch auf Anerkennung erheben, denn die Konsequenzen, die er aus seinen Analysen gezogen hat, waren falsch, weil sie von den Prämissen einer idealistischen Metaphysik fehlgeleitet waren. Wirklich etwas lernen kann man von Hegel also nicht. Man kann sich bei ihm bedienen, vor allem was den kritischen Teil bedient, was den kritischen Teil angeht. Aber in seinem Geiste wirklich weiterzudenken, das hieße dann, sich auf die Holzwege der Reaktion zu begeben. Diese ambivalente Einschätzung Hegels findet sich auch bei zeitgenössischen Autoren aus dem Umfeld des Poststrukturalismus und des Postmarxismus, oder das, was man so als radikale Demokratie bezeichnet, vorab zur begrifflichen Klärung. Also wenn ich jetzt hier von radikaler Demokratie spreche, habe jetzt hier keine große Theorie der radikalen Demokratie im Hintergrund, sondern ich be benutze das einfach in dem Sinne, den Peter Niesen gestern ins Spiel gebracht hat. Er hat ja mehrere Stränge unterschieden und da war der agonale Strang einer derjenigen, die er da unterschieden hat. Und wenn ich jetzt von radikalen Demokraten spreche, dann meine ich genau diese Linie der radikalen Demokratie. Also wie gesagt, da gibt es auch eine ambivalente Einschätzung Hegels, während einerseits Žižek und Butler beabsichtigen, Einsichten Hegels weiterzuführen und wiederzubeleben. Also das Stichwort ist hier bei Butler vor allem zum Beispiel der Kampf um Anerkennung und das Thema der Anerkennung, betont Ernesto Laclau die Differenzen seiner Hegemonietheorie zu Hegel. Und bei Jacques Rancière ist Hegel höchstens implizit präsent, also in seinem Hauptwerk zur politischen Philosophie, das Unvernehmen, La Mésentente, wird Hegel gar nicht erwähnt. Der ist dann nur implizit präsent, und zwar insofern, als man natürlich sagen kann, dass diese ganze Figur des Unvernehmens, diese Denkfigur des Unvernehmens, diese spezifische Sprechsituation sozusagen als eine poststrukturalistische Reformulierung des Klassenkampfes interpretiert werden kann. Und dann würde man eben sagen, ordnet sich Rancière auch in die Tradition der von Marx geprägten Hegel-Rezeption ein. Zweifellos hat Ernesto Laclau also recht, wenn er mit Bezug auf Butler und Žižek festhält. Ich zitiere jetzt Ernesto Laclau auf Englisch: As in the case of Žižek, I do not object to the language games that Butler plays around Hegelian categories, so long as it is clear that in playing them she is clearly going beyond Hegel. Laclau hat recht, weil Hegel alles andere als ein Radikaldemokrat war. Hegel war noch nicht einmal ein Demokrat nach heutigem Verständnis dieses Wortes. Man kann das mit ganz vielen Zitaten belegen. Ich will mal eins aus der Rechtsphilosophie bringen, das Sie vielleicht kennen. Also Hegel zum Thema Demokratie. Dass alle Einzelnen an der Beratung und Beschließung über die allgemeinen Angelegenheiten des Staats Anteil haben sollten, weil diese alle Mitglieder des Staats und dessen Angelegenheiten die Angelegenheiten aller sind, diese Vorstellung, welche das demokratische Element ohne alle vernünftige Form in den Staatsorganismus, der nur durch solche Form es ist, setzen wollte, liegt darum so nahe, weil sie bei der abstrakten Bestimmung, Mitglied des Staates zu sein, stehen bleibt und das oberflächliche Denken sich an Abstraktionen hält. Hegel lässt sich daher auch nicht ex post zu einem radikalen Demokraten machen, einfach nur deshalb, weil man irgendwie sich auf irgendwelche Figuren von ihm bezieht und von der Dialektik von Universellen und Partikularen redet und so weiter. All das erlaubt es nicht, Hegel wirklich in einem starken Sinne in diese Tradition zu stellen. Und wenn man das festhält, dann bedeutet das selbstverständlich nicht, dass man Hegel damit in die Ecke des reaktionären Monarchisten und des Apologeten des preußischen Machtstaats stellt. Das ist einfach nur, wenn es denn überhaupt so etwas gibt, etwas wie eine philosophiehistorische Tatsache. Die Frage könnte vielleicht sein, was wir, wenn wir noch jenseits solcher marxistischer Denkfiguren etwas von Hegel lernen wollen. Wenn wir also ein radikaldemokratisches Verständnis von Politik oder meinetwegen des Politischen suchen, was könnte dann bei Hegel noch interessant sein? Um diese Frage zu diskutieren, will ich jetzt nicht die verschiedenen hegelianisierenden Sprachspiele, von denen Laclau sprach, nachkonstruieren, sondern einen Umweg gehen, und zwar einen Umweg über John Rawls und seine Auseinandersetzung mit Hegels Liberalismuskritik. Rawls kann zweifellos als das gemeinsame Feindbild aller Autoren, die sich als radikale Demokraten betrachten, bezeichnet werden. Rawls gilt als der Begründer des Strangs eines kantianischen Liberalismus, die NATO-Philosophie, des Mainstreams der politischen Philosophie, wie Raymond Geuss es einmal sehr schön genannt hat, der für alle politischen Übel und theoretischen Missstände der gegenwärtigen politischen Philosophie verantwortlich gemacht werden muss. Also Rawls, das ist, glaube ich, wenn ich so die Diskussion verfolge, noch schlimmer als Habermas, sagt man manchmal. Also Habermas geht ja gerade noch, aber Rawls, das ist wirklich sozusagen das Allerletzte. Und die Punkte, die da natürlich immer wieder genannt werden, sind Fixierung auf Konsens, Überbetonung einer begründungslogisch verfahrenen Rationalität, abstrakte Idealisierung politischer Verhältnisse, Ethisierung des politischen Feldes, unkritische Verherrlichung der parlamentarischen Demokratie und so weiter und so weiter. Gerade deshalb kann es aber aufschlussreich sein, sich einmal auf Rawls Gedanken zu Hegel einzulassen. Rawls ordnet Hegel nämlich nicht nur und, wie ich sagen würde, durchaus zutreffenderweise in die Tradition des Liberalismus ein, wenn auch mit kleineren Einschränkungen, sondern er betrachtet Hegel auch explizit unter dem Gesichtspunkt seines Vermächtnisses als Kritiker des Liberalismus. Rawls Auseinandersetzung mit Hegel wird es mir ermöglichen, die zentralen Pointen von Hegels Liberalismuskritik noch etwas schärfer, als Rawls es tut, hervortreten zu lassen, um sie meinerseits gegen Rawls zu wenden. Und auf diese Weise ist es, glaube ich, möglich, liberalismuskritische Einsichten Hegels sozusagen nochmal zur Geltung zu bringen, die dann aber wiederum auch als Herausforderungen an den Diskurs der radikalen Demokratie adressiert werden könnten. Man muss wissen, dass Rawls sich nicht in seinen Hauptwerken mit Hegel auseinandergesetzt hat, also in der Theorie der Gerechtigkeit beispielsweise. Die wichtigste Quelle oder eine der wichtigsten Quellen sind seine Vorlesungen zur Geschichte der neuzeitlichen Moralphilosophie. Da gibt es ein ganzes Kapitel über Hegel. Das ist ein Text, der ausdrücklich für die akademische Lehre gedacht war. Dieser Text ist deshalb so interessant, weil Rawls es hier unternimmt, Hegel dem Zugriff der Kommunitaristen zu entwinden. Hegel wird ja immer sozusagen für die Kommunitaristen als haupttheoretischer Bezugspunkt in Anspruch genommen, um eben gerade den Rawlschen Universalismus oder den neokantianischen Universalismus zu kritisieren. Hegel wird von Rawls, wie ich bereits kurz angedeutet habe, in die neuzeitliche Tradition der Moralphilosophie gestellt, die von Hume, Leibniz über Kant reicht. Er erscheint bei ihm nicht etwa als Vorläufer des Kommunitarismus oder gar des Neoaristotelismus, sondern als ein reformistischer Liberaler, als ein Philosoph der modernen Freiheit. Er bringt, so schreibt Rawls, ich zitiere, eine Auffassung zum Ausdruck, die man als Liberalismus der Freiheit bezeichnen kann. Rawls Darstellung ist dabei durchaus verständnisvoll. Er frönt hier keineswegs der hermeneutischen Unsitte, einen Text auch um den Preis systematischer Unplausibilität, um jeden Preis gegen den Strich lesen zu wollen. Rawls präsentiert Hegel vielmehr aus der distanzierten Perspektive eines Kantianers, der Sympathien für seinen Gegenstand empfindet, aber doch den letzten Konsequenzen dieser Position oder dessen, was er jedenfalls dafür hält, nicht ganz folgen will. Rawls ist in seiner Kritik an Hegel sehr zurückhaltend. Er versucht eher, die Vereinbarkeit seines eigenen Liberalismus der Freiheit mit Hegels Position zu unterstreichen. Ich werde jetzt selbstverständlich nicht auf die Einzelheiten der Rawlschen Darstellung hier eingehen, sondern ich will nur auf die Punkte betrachten, in denen Rawls Hegels Vermächtnis als Liberalismuskritiker sieht. Es sind derer drei. Der erste Punkt besagt, dass der Liberalismus kein kollektives Ziel kennen würde. Liberale Gesellschaften existieren nur, um den partikularen Zwecken der einzelnen Angehörigen dieser bürgerlichen Gesellschaft zu dienen. Als Beispiel nennt Rawls Hobbes, dessen Gesellschaft eine private, unpolitische Gesellschaft sei. Diesen Kritikpunkt, von dem Rawls nun behauptet, dass er durch Hegel auch zur Geltung gebracht wird, den weist er zurück. Er betont, dass er schon auf Kant nicht zutrifft, denn bei ihm hätten die Bürger einen gemeinsamen Zweck, nämlich für sich und andere die verfassungsmäßigen Grundrechte zu gewährleisten. Außerdem, schreibt Rawls, ist dieser gemeinsame Zweck durch vernünftige Prinzipien des Rechten und der Gerechtigkeit gekennzeichnet. Es ist daher unzutreffend zu behaupten, dass der Liberalismus der Freiheit keine öffentlich anerkannten Gemeinschaftszwecke kenne, sondern nur im Hinblick auf die privaten Ziele und Wünsche seiner Bürger gerechtfertigt sei. Dieser Punkt trifft tatsächlich ins Zentrum der Hegelschen Liberalismuskritik, wie sie vor allem in seiner Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft, aber auch an vielen anderen Stellen formuliert wird. Bis jetzt habe ich ganz unspezifisch von Hegels Liberalismuskritik gesprochen und sogar Rawls Einordnung Hegels in die Tradition des Liberalismus zugestimmt. Doch was versteht Hegel überhaupt unter Liberalismus? Der Ausdruck kommt bei ihm nur sehr, sehr selten vor. Eine der ganz wenigen Stellen findet sich in den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, ziemlich am Ende. Hegel kommt hier auf die Französische Revolution zu sprechen. Wie schon im von mir vorhin bereits zitierten demokratiekritischen Zitat aus der Rechtsphilosophie, wendet Hegel sich hier gegen individualistische und voluntaristische Positionen der neuzeitlichen politischen Philosophie. Das Problem ist hier, so schreibt Hegel in dieser Passage aus den Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, das Problem ist hier, dass der allgemeine Wille auch der empirisch allgemeine sein soll. Das heißt, dass die Einzelnen als solche regieren oder am Regimente teilnehmen sollen. Nicht zufrieden, dass vernünftige Rechte, Freiheit der Person und des Eigentums gelten, dass eine Organisation des Staates und in ihr Kreise des bürgerlichen Lebens sind, welche selbst Geschäfte auszuführen haben, dass die Verständigen Einfluss haben im Volke und Zutrauen in demselben herrscht, setzt der Liberalismus allem diesem das Prinzip der Atome, der Einzelwillen entgegen. Alles soll durch ihre ausdrückliche Macht und ausdrückliche Einwilligung geschehen. Rawls hat also recht, wenn er Hegels Liberalismuskritik als Kritik an der individualistischen Methode der Vertragstheoretiker interpretiert. Auch wenn Hegel an dieser konkreten Stelle sicherlich erstmal Rousseau gemeint hat, findet man diese Argumentationsfigur bei ihm immer wieder, wenn er auf das neuzeitliche Naturrecht zu sprechen kommt. Liberalismus ist dann eben eine Methode der politischen Philosophie, die vom Individualismus ausgeht und die Zustimmungsfähigkeit eines politischen Institutionenarrangements von der Zustimmung der davon Betroffenen abhängig macht. Und dafür soll dann eben auch die Fiktion des Naturzustandes stehen und dieses Ideal theoretisch einholen. dieser Liberalismus im Sinne des methodischen Individualismus, und das ist jetzt Hegels Kritik, verwechselt Staat und bürgerliche Gesellschaft. Das meint Rawls, wenn er sagt, die Liberalen kennen angeblich kein allgemeines Wohl, keine allgemeinen Zwecke. Bei Hegel heißt das, läuft es darauf hinaus, dass sie Staat und bürgerliche Gesellschaft verwechseln, aber das ist ein durchaus wichtiger Punkt. Der Liberalismus kann den Staat, und ein wichtiger Unterschied, es geht nicht so sehr um Gemeinwohl, sondern genau um diese Verwechslung. Der Liberalismus kann also den Staat und damit politische Institutionen nur als gesellschaftliche Institutionen im Dienste von Privatinteressen begreifen. Das ist sozusagen Hegels Punkt. Nun hat Rawls mit seinem Einwand sicherlich recht, dass man diesen methodischen Individualismus nicht einfach mit dem System der Marktwirtschaft verwechseln sollte. Selbst Verfechtern eines Minimalstaats, also wie in der neueren Vertragstheorie, zum Beispiel Robert Nozick, kann man nun diese Verwechslung nicht so ohne weiteres unterstellen. Hegel selbst spricht vom äußeren Staat, vom Not- und Verstandesstaat in der Rechtsphilosophie. Und er unterscheidet dabei nicht zwischen ökonomischen und rechtlichen Aspekten des Systems der Bedürfnisse, des Systems allseitiger Abhängigkeit, wie er es auch nennt. An Hegels Argumentation lassen sich meines Erachtens zwei Ebenen unterscheiden. Zunächst scheint seine Kritik darauf hinauszulaufen, dass die Reduktion der Staatsfunktion auf die rechtliche Eigentumssicherung nur das Gegenstück, um nicht zu sagen die Konsequenz der Fixierung des ökonomischen Systems auf das individuelle Wohl ist. So wie Recht und Wohl zusammengehören, kann man nach Hegel bei der Bestimmung dessen, was Liberale rein rechtlich unter Staat verstehen, das Ökonomische eben nicht weglassen. Denn sie bestimmen den Staat ja selbst als dessen Funktion. Das heißt, sie weisen ihm die Aufgabe der ökonomisch notwendigen rechtlichen Eigentumssicherung zu, also den Schutz des individuellen Wohls. Ökonomie und Recht konstituieren das System der bürgerlichen Gesellschaft, und wenn Liberale oder diese liberalen Staatsrechtslehrer, wie Hegel sie auch nennt, vom Staat sprechen, dann meinen sie eben genau das. Sie verallgemeinern das System der Bedürfnisse zu einer politischen Konstruktion. Dieser Punkt an der hegelischen Kritik bleibt meines Erachtens im Einwand von Rawls oder in der Gegenstellungnahme von Rawls etwas unterbelichtet. Die zweite Ebene der Argumentation besteht nun darin, dass Hegel dem Individuum, wie es so geht und steht, wie er schreibt, also das Individuum in seiner vorpolitischen Besonderheit, weder die faktische noch die normative Grundlage des Staates abgeben kann, wie es eben der methodische Individualismus meint. Der Staat und damit die politische Existenz stellen selbst normative Ansprüche eigener Art. Der Staat muss daher selbst eine normative oder politische Institutionen müssen daher selbst eine eigene normative Qualität haben und können nicht im Not- und Verstandesstaat aufgehen. Es muss mit anderen Worten, der Staat oder die politischen Institutionen müssen über das hinausgehen, was die Klugheitsregeln der Vertragstheoretiker abzuleiten erlauben. Nach Hegel besteht diese normative Qualität, wie es in seiner heute etwas altertümlichen Formulierung klingt, diese normative Qualität besteht in der Sittlichkeit des Staates, in der Forderung eines sittlichen Lebens. Und Hegel sieht diese Qualität nicht wie Kantianer in allgemeinen Rechtsprinzipien, die ihrerseits ethisch fundiert sind. Er meint, über diese Konzeption Kants hinausgehen zu müssen, weil in Theorien, die eben genau so verfahren, Recht und Moral unvermittelt nebeneinander stehen bleiben. Im liberalen Staatsverständnis bleibt der Konflikt von Politik und kapitalistischer Ökonomie, von Citoyen und Bourgeois, von Öffentlichkeit und Privatheit ungelöst. Die konkrete Einheit von beiden, das ist das, was Hegel unter Sittlichkeit versteht. Dass dieses Konzept bei ihm so objektivistisch gerät, ist sicherlich ein theoretischer Mangel. Allerdings lässt sich aus Hegels Kritik meines Erachtens ein ganz gutes Argument ableiten gegen die Vorstellung, man könne diese Sphären einfach so trennen. Eine Öffentlichkeit ist nicht etwas Selbstverständliches, wie es die liberale Trennung von privat und öffentlich als sorgfältig getrennte Sphären suggeriert. Das Individuum hat das Recht, seine Interessen zu verfolgen, aber seine politische Existenz kann es nur realisieren, wenn es sich mit etwas Allgemeinem vermitteln, vermittelt, wenn es sich mit politischen Institutionen, oder wie es bei Hegel immer heißt, mit staatlichen Institutionen vermittelt, sich darin betätigt. Selbst wenn man einmal Hegels Fixierung des Politischen auf den Staat ausblendet, ist es doch sehr überzeugend, daran zu erinnern, dass politisches Handeln eben nicht einfach darin aufgeht, private Interessen mit anderen Mitteln zu verfolgen. Also Politik wäre dann die Fortsetzung ökonomischen Handelns mit anderen Interessen. Auf diesen Punkt will er hinaus. Zum Thema Fixierung des Politischen auf den Staat nur eine kleine Nebenbemerkung. Das ist natürlich sehr charakteristisch für Hegels politisches Denken. Er ist ein Theoretiker der neuzeitlichen staatlichen Souveränität und alles das Politische, wenn man das so mal sagen will, wird bei ihm einfach vom Staat her gedacht. Das ist ganz charakteristisch für ihn, diese Verbindung, wie für viele politische Philosophen. Und es wurde ja vorhin auch der Flyer angesprochen zu dieser Tagung. Da ist ja auch von der Entkernung des Staates darin die Rede. Und dann wird eben so getan, als sei sozusagen der Staat der eigentliche Ort des Politischen. Also diese hegelsche Denkweise, diese Verbindung von dem Politischen mit dem Staat ist etwas, was sehr stark im neuzeitlichen politischen Denken verankert ist und was man sicherlich auch problematisieren kann. Hegel jedenfalls tut das nicht, aber man könnte darüber sicherlich diskutieren. Das ist eine sehr spezifische politische Konstellation oder ein sehr spezifisches Verständnis des Politischen, das so zu tun. Jedenfalls die genuine Qualität des politischen Handelns, die man mit dem Begriff des Öffentlichen fasst, geht nicht, wie ich versucht habe, in Anlehnung an Hegel zu sagen, in der Verfolgung von Privatinteressen auf. Es ist sicherlich eine der ganz grundlegenden Schwächen, auch des Rawlschen Liberalismus der Freiheit, dafür diesen Punkt eigentlich gar keine Begrifflichkeit zu haben. Es gibt sicherlich viele Gründe dafür, warum das so ist, kann man ja vielleicht noch ein bisschen drüber diskutieren. Ich werde nachher auch noch versuchen, einen zu nennen, woran das meines Erachtens liegt. Rawls zweiter Punkt im Zusammenhang mit Hegel und dem Liberalismus besagt nun, dass die tiefreichende soziale Verwurzelung des Menschen, so schreibt Rawls, in einem etablierten Rahmen politischer und sozialer Institutionen vom Liberalismus nicht wirklich gefasst wird. Auch wenn Rawls zugibt, dass dies einer der bedeutendsten Beiträge Hegels sei, sieht er auch hier keine Unvereinbarkeit mit seinem eigenen Liberalismus der Freiheit. Ich werde jetzt diesen Punkt übergehen, weil er sich sehr gut mit dem dritten Aspekt verbinden lässt. Dieser dritte Aspekt besagt, dass der Liberalismus außerstande sei, ich zitiere nochmal Rawls, den inneren Wert der Institutionen und sozialen Praktiken als solcher zu erkennen. Nach Hegel muss das Gute dieser sozialen Formen über die Erfüllung der sei es auch gesellschaftlich bestimmten Ziele und Wünsche der Individuen hinausgehen. Zitat Ende. Rawls betont dagegen, dass auch der Liberalismus kollektive Güter, die über individuelle Ziele hinausgehen, kennt, nämlich institutionelle Sachverhalte. Wenn man etwa das System der freien Institutionen als Kollektivgut betrachtet, dann besteht, wie Rawls schreibt, kein Konflikt mit der liberalen Tradition. Denn vom Liberalismus wird anerkannt, dass die Individuen als Staatsbürger und Politiker im Hinblick auf ihre Endziele bestrebt sein können, ein System freier Institutionen um seiner selbst willen anzustreben. Indem sie ein solches System verwirklichen, schreibt Rawls, erfüllen sie ihren Wunsch nach öffentlicher Gerechtigkeit und werden ihrer Hingabe an das Ideal der Demokratie gerecht. Alle drei Kritikpunkte erweisen sich, so Rawls Fazit, als Resultat einer fehlerhaften Einschätzung des Liberalismus, ja als Resultat einer Parodie des Liberalismus. Den größten Unterschied zwischen der Tradition des Liberalismus der Freiheit und Hegel sieht Rawls daher in der hegelschen Geschichtsphilosophie. Damit hat er sicherlich einen ganz wichtigen Punkt getroffen, aber ich würde sagen, dass dieser Punkt nicht in dem Sinne wichtig ist, wie Rawls es nun bei Hegel kritisiert, nämlich dass mit Hegels Geschichtsphilosophie eine rational nicht mehr einholbare metaphysische Konstruktion ins Spiel kommt. Das ist sicherlich richtig, aber es ist nicht der eigentlich interessante Punkt an der hegelschen am Historismus bei Hegel, am Geschichtsdenken Hegels. Diese geschichtsphilosophische Perspektive eröffnet mir nun den Blick auf zwei zentrale Differenzen zum Liberalismus der Freiheit, die Rawls meines Erachtens vollkommen übersieht, beziehungsweise nicht richtig in ihren Konsequenzen bedenkt. Die erste Differenz ist bereits angeklungen, als ich über Rawls Auseinandersetzung mit Hegels Kritik am methodischen Individualismus gesprochen habe. Worauf Rawls nämlich gar nicht eingeht, sind die Konsequenzen aus der Hegelschen Methode. Das ist schon deshalb nicht irrelevant, weil man in dieser Methode Hegels Singularität im Spektrum der neuzeitlichen politischen Philosophie sehen kann. Es wird daher Rawls auch nicht weiterhelfen, wenn er einfach Kants Modell des Gesellschaftsvertrags als dritten Weg zwischen Hobbesianismus und Hegelianismus anempfiehlt. Michael Walzer hat drei Wege in der Moralphilosophie unterschieden. Die Pfade, wie es in der Übersetzung heißt, der Entdeckung, der Erfindung und der Interpretation. Der Pfad der Entdeckung, schreibt Walzer, ähnelt der Arbeit der Exekutive, das Gesetz zu finden, zu verkünden und dann durchzusetzen. Das ist in dem Buch Kritik und Gemeinsinn, wo er diese Unterscheidung entwickelt. Also wie Moses steigt der Entdecker auf den Berg und kommt mit Tafeln und Geboten zurück. Der Erfinder konstruiert eine neue Moral. Wie John Rawls konstruiert er eine Ursituation, um zu Grundsätzen der Gerechtigkeit zu gelangen. Daran misst er sozusagen von außen die politische Realität. Der Interpret dagegen bleibt in der Gesellschaft, in der er lebt. Er kritisiert sie, indem er sie an ihren eigenen Maßstäben misst. Und damit bewahrt er die politische Philosophie vor Realitätsflucht. Ich zitiere noch einmal Walzer. Die Pfade der Entdeckung und Erfindung sind Fluchtversuche. Versuche, einen Ausweg zu irgendeinem äußeren und allgemeingültigen Standard zu finden, mittels dessen die moralische Existenz zu beurteilen wäre. Zitat Ende. Kritik kann immer nur mit Grundsätzen beginnen, die dem Bestehenden bereits innewohnen. Hegels Verständnis von praktischer Philosophie lässt sich sehr gut mit Walzers Methode oder Walzers Weg der Interpretation beschreiben. Eine andere Möglichkeit, einen anderen Vorschlag hat Joachim Ritter unterbreitet, indem er Hegels Methode als hermeneutisch-hypoleptisch bezeichnet hat. Er meint damit, dass Hegel an die schon vorhandenen historisch gewachsenen Institutionen und normativen Verhältnisse anknüpft. Wie die Hypolepse in der Rhetorik eine Antwort auf eine schon vorgängige Rede ist, so ist Hegels praktische Philosophie gewissermaßen eine Antwort. Sie antwortet auf die Vorgabe, die in der bereits verwirklichten Vernunft, wie sie in der modernen Welt sich darstellt, zu finden ist. Rawls beschreibt das in seinem Text auch alles sehr, sehr schön und sehr zutreffend, aber er übersieht, dass Hegel damit einer bestimmten, und zwar gerade auch dem Rawlschen Liberalismus eigenen Form von Abstraktheit, eine Absage erteilt. Es ist die Vorstellung, die vor allem heute sehr weit verbreitet ist, nach der politische Philosophie sozusagen ein Unterbereich der angewandten Ethik ist. Man begründet, indem man von sogenannten ethischen Intuitionen ausgeht, also es sind irgendwelche Meinungen, die man halt, von denen man so meint, dass alle sie irgendwie in einer Gesellschaft haben. Von da aus geht man von aus und dann begründet man erst Prinzipien einer idealerweise gerechten Gesellschaft und wendet dann diese Prinzipien an bei der normativen Beurteilung einer konkreten Gesellschaft oder einer politischen Praxis im Allgemeinen. Nach Hegel gehört es aber nicht zu den Aufgaben der politischen Philosophie, allgemeine, von allen realen Kontexten losgelöste Kriterien für gerechte Gesellschaften aufzustellen. Es geht zunächst einmal darum, das Feld des Politischen oder des Sozialen oder der Sittlichkeit, wie Hegel es nennt, wie es sich zu einem bestimmten historischen Stadium darstellt, begrifflich zu durchdringen. Hegel verspricht sich davon, die soziale und politische Welt als eine rationale, begreifbare, die unsere Freiheit zum Ausdruck bringt, verständlich werden zu lassen, indem wir Institutionen, Praktiken nach ihrer eigenen Logik, ihrer eigenen Rationalität begreifen, wird uns als Handelnden klar, dass wir dadurch befähigt sind, sozusagen in ihnen unsere Freiheit zu verwirklichen. Dass es ohne sie gar nicht möglich ist, überhaupt als freie Wesen zu handeln und sie damit sozusagen auch anzuerkennen. Und damit bin ich auch schon bei der zweiten Differenz. Ich sagte, dass es Hegels politischer Philosophie darum geht, Aufschluss über unsere Willensfreiheit zu geben, und dabei zu zeigen, dass sie nur durch politische Institutionen erlangt werden kann. Und deshalb sagt Hegel auch, dass der freie Wille das Prinzip des Rechts und des modernen Staates ist. Freiheit, so lautet Hegels Wendung, ist bei sich sein im anderen. Ich kann darauf jetzt natürlich nicht im Detail eingehen, was mit dieser erstaunlichen Formulierung gemeint ist. Um es ganz verkürzt zu sagen, gemeint ist das, was ich eben schon angedeutet habe, dass man überhaupt nur frei sein kann, wenn man sich handelnd mit der Welt vermittelt. Was Freiheit ist, zeigt sich erst, wenn man handelt, wenn man sich in eine Praxis begibt, die dann wiederum selbst Handlungsspielräume eröffnet. Das ist also ein Vermittlungsprozess, Freiheit. Das ist nicht einfach ein Zustand, in dem man sich befindet und den man dann anwenden kann. Politisches Handeln setzt dementsprechend ebenfalls einen Kontext voraus, in dem es wirklich sein kann. Ein solcher Kontext ist nun nach Hegel durch politische Institutionen vorgegeben, die bestimmte normative Vorgaben verkörpern, die normative Forderungen auch stellen an die Handelnden und die erst dadurch, dass sie dies tun, ein politisch qualifiziertes Handeln ermöglichen. Diese Vorstellung von konkreter Freiheit, gepaart mit der Methode des reflexiven Einholens soziopolitischer Wirklichkeit unter dem Gesichtspunkt der Vernunft, sind die Eckpfeiler von Hegels Liberalismuskritik. Und genau deshalb sollte politische Philosophie, das ist eben sein Punkt, nicht einfach von gegebenen Individuen, fertig konstituierten Individuen ausgehen, die schon Freiheit wollen oder gar schon verstanden hätten, was das bedeutet, frei zu sein. Und es ist in der Tat ein großes Problem liberaler Theorien, dass sie genau so vorgehen. Angeblich handeln Menschen immer um des Glückes willen oder um Schmerz zu vermeiden oder auch Selbsterhaltung. Und wenn das alles nicht zutrifft, dann sind sie aber mindestens rationale Nutzenmaximierer oder Virtuosen auf der Klaviatur der Rational Choice Theory. Es wird dann immer so ein Element festgelegt, von dem sagt man dann, so sind Menschen, die wollen immer das und das. Und das ist das Politik, von daher kann man dann das ganze politische Handeln erklären und die ganze Motivationslage politischen Handelns kann man sozusagen darauf zurückführen. Und dann kommen eben meistens diese Konstruktionen. Die abstrakte Formulierung von Maßstäben und Kriterien des Gerechten und Guten, die man eben glaubt, auf der Grundlage solcher angeblich historisch invarianten Interessen ohne Berücksichtigung tatsächlicher politischer und ökonomischer Bedingungen oder gar der möglichen Mechanismen bzw. wahrscheinlichen Resultate ihrer Umsetzung gewinnen zu können, mag durchaus eine interessante Spekulation sein, aber es ist sicherlich kein interessanter Vorschlag, wenn es darum geht, sozusagen das Feld der politischen Praxis wirklich begrifflich zu durchdringen und zu verstehen. Hegels Umgang mit den Vertragstheorien ist also durchaus raffinierter, als Rawls es konzidiert. Seine Antwort auf die Naturzustandsfiktion ist ein Begriff der Anerkennung, der den bereits erwähnten Freiheitsbegriff ergänzt. Dazu muss Hegel die von Naturzustandstheoretiker angeführten anthropologischen Ansichten über menschliche Grundmotivationen keineswegs ignorieren. Hegel hatte keine Schwierigkeiten damit, eine Vielzahl von Begierden zuzulassen, wie Selbsterhaltung, Selbstbehauptung oder der Wunsch nach Gleichheit oder was auch immer. Er wusste zwar, dass der von Hobbes so sehr in den Vordergrund gestellte Selbsterhaltungstrieb in seinen extremen Formen verwilderter Selbsterhaltung auch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft äußerst destruktiv wirken kann. Aber es sei dennoch möglich, das ist jedenfalls Hegels Vorstellung, politische und soziale Strukturen zu schaffen, die diesen divergierenden Trieben und Motivationen, die diese verschiedenen Triebe und Motivationen vereinbar machen. In Strukturen und Prozessen gegenseitiger Anerkennung ist Hegel zufolge ein Platz gefunden für Formen der Selbstbehauptung, die nicht sozial destruktiv sind. Im Diskurs der radikalen Demokratie begegnet man, ich schließe also den Bogen, einer ganzen Reihe von hegelianischen Figuren wieder. Die Ablehnung des abstrakten Begründungsdenkens, die Betonung des agonalen Moments der Politik, das bei Hegel ja im Kampf um Anerkennung mitgedacht ist, die Dialektik von Singularität und Universalität, wonach das Universelle immer nur singulär im Spiel ist, das sind einige Beispiele. Ihrem Selbstverständnis nach beabsichtigt diese dekonstruktiv informierte, Alterität respektierende, postmarxistische Philosophie allerdings, den Hegelschen Idealismus zu überwinden. Im Kontext der Dialektik der Anerkennung wird geltend gemacht, dass sich das Gesetz des Herrn nicht in allgemeine gültigen Prinzipien einfrieren lässt. Vielmehr entzieht sich das Wesentliche der Aneignung. Demokratie bleibt im Kommen, Gerechtigkeit lässt sich nicht verwirklichen, Freiheit blitzt nur kurz, sozusagen ereignishaft auf. Die Idee einer leeren Mitte der Macht soll die prinzipielle Offenheit politischen Handelns garantieren. Es bleibt eine nicht erreichbare Wahrheit in Kraft, eine unendliche Aufgabe, die sich in der Unmöglichkeit spiegelt, ein wechselseitig ausbalanciertes Anerkennungsverhältnis zu etablieren. Ein Abgrund klafft auf, der sich im uneinholbaren Vorrang des anderen artikuliert. Die irritierende Nähe dieser Figuren, dieser Denkfiguren, zu solchen der negativen Theologie oder zu den Ereignisparolen des späten Heidegger, gibt mir Anlass, abschließend Fragen an die Theoretiker der radikalen Demokratie zu richten und sozusagen etwas plump in den Raum zu stellen für unsere Diskussion. Die erste Frage ist methodisch. Wenn die soeben beschriebene Ökonomie von Entzug und Aufschub in den Vordergrund rückt, bleibt dann nicht der Bezug auf ein Ideal, wenn auch ein undarstellbares, konserviert? Wiederholt diese Philosophie dann aber nicht, indem sie Hegels konkretes Allgemeines zu einer unendlichen Aufgabe stilisiert, die Abstraktionen des theoretischen Konstruktivismus à la Rawls, wenngleich im Modus des Negativen? Damit verfiele sie aber der hegelschen Kritik des bloßen ohnmächtigen, weil realitätsfernen Sollens. Die zweite Frage betrifft den von Radikaldemokraten propagierten Primat des Dissenses. Hegel hat durchaus gesehen, dass die Etablierung von nicht destruktiv wirkenden Strukturen wechselseitiger Anerkennung auf Hindernisse stoßen würde, deren Beseitigung keineswegs bloß eine begriffliche Frage ist. Der Kampf um Anerkennung ist ja tatsächlich ein Kampf um die Entwicklung anerkennungswürdiger politischer Institutionen und allgemeiner Rechte. Dieser Kampf um Anerkennung ist das, oder die Etablierung solcher Zustände ist das Resultat eines historischen Kampfes. Das hat Hegel immer wieder betont. Deshalb ist auch bei ihm die historische Perspektive so wichtig. Das ist nicht einfach so mit dem Menschen gegeben, sondern das ist sozusagen politisch in der Geschichte erarbeitet worden, erkämpft worden. Aber der Kampf allein und erst recht nicht dumpfe Gewalt sind natürlich nach Hegel jedenfalls nicht der Grund politischer Institutionen. In der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften heißt es, dieses Zitat wird oft erwähnt, aber nicht vollständig zitiert, ich zitiere es: Der Kampf des Anerkennens und die Unterwerfung unter einen Herrn ist die Erscheinung, aus welcher das Zusammenleben der Menschen als ein Beginnen der Staaten hervorgegangen ist. Die Gewalt, welche in dieser Erscheinung Grund ist, ist darum nicht Grund des Rechts. Sie ist der äußerliche oder erscheinende Anfang der Staaten, nicht ihr substanzielles Prinzip. Vor dem Hintergrund der hegelschen Philosophie kann jedenfalls der Primat des Dissenses genauso willkürlich erscheinen wie das liberale Loblied des Konsenses. Aus all dem, was man von Hegels Anerkennungsbegriff lernen kann, folgt daher auch, dass Carl Schmitts berühmte Definition des Politischen denkbar unterkomplex ist. Und zwar nicht deshalb, weil sie sozusagen unser moralisches Zartgefühl als Bürgerinnen und Bürger westlicher Konsensdemokratien beleidigt, sondern eben aus begrifflichen Gründen. Und vielleicht sollten auch radikale Demokraten einmal genauer darüber nachdenken, bevor sie sich begeistert den Verlockungen des Linksschmittianismus hingeben. Meine allerletzten Fragen: Kann es überhaupt eine radikaldemokratische Politik ohne politische Institutionen geben, in denen sie wirklich wird? Kann es eine politische Philosophie geben, die radikaldemokratisch ist, aber gar keinen Begriff der Freiheit hat? Das ist ja auch so ein etwas unmodischer Begriff, der Begriff der Freiheit in so den heutigen Diskussionen der politischen Philosophie. Und die auch zudem keinen Begriff des politischen Handelns explizit hat, keinen Begriff politischer Praxis. Also ich möchte daran erinnern, dass Rancière zum Beispiel ausdrücklich sagt, dass das Politische es eben nicht mit Handeln zu tun hat oder mit einer Praxis, sondern mit einer Ästhetik, mit einer Aufteilung des Sinnlichen, des Wahrnehmbaren und des Hörbaren. Das sind so ein paar Fragen, die ich hier noch abschließend in den Raum stellen wollte und mit denen ich jetzt auch meine Ausführungen beende. Vielen Dank.